wir könnten ein Lied nach dem anderen anstimmen und uns erfreuen, weil diese Lieder das zum Ausdruck bringen, was den Einzelnen zuteil geworden ist. Hier singt der Liederdichter: Heilige Freude, füllt die Seele mir, Jesu Liebe, Fried und Ruhe. Wir müssen uns fragen, ob uns die heilige Freude erfüllt, ob wir Jesu Liebe in unserem Herz haben, ob wir den Frieden haben, ob wir die Ruhe haben gefunden in ihm. Und die Quelle aller Seligkeit, mein Jesus, das bist du. Möge es der Herr, wenn es noch nicht so ist, in uns allen schaffen. Wir kommen heute Morgen und möchten das mit ihm erleben, was er für uns bereitet hat. Oh, er singt dann weiter: O du Sonne, herrliche Sonne, meiner Seele wonnevolles Licht. Lass mich jubelnd schauen in alle Ewigkeit meines Jesu Angesicht. Lob und Dank sei unserem Herrn. Wir sind so froh, dass wir nicht betrübt sein müssen wie die anderen, die keine Hoffnung haben, sondern wir haben die Hoffnung in dem Herrn, unserem Gott. Lasst uns vielleicht ein Wort lesen, ehe wir ihm die Ehre bringen und die Anbetung. Lasst uns ein Psalmwort lesen, und zwar aus Psalm 112. Hier heißt es: Halleluja, wohl dem Menschen, der den Herrn fürchtet, an seinen Geboten herzliche Freude hat. Seine Nachkommen werden im Lande gewaltig sein. Als ein Geschlecht von Frommen wird man sie segnen. Wohlstand und Fülle herrscht in seinem Hause, und seine Gerechtigkeit besteht für immer. Den Frommen geht er auf wie ein Licht in der Finsternis, als gnädig und barmherzig und gerecht. Glücklich der Mann, der Barmherzigkeit übt und darleiht. Er wird sein Recht behaupten vor Gericht, denn nimmermehr wird er wanken. In ewigem Gedächtnis bleibt der Gerechte. Vor bösem Leumund braucht er sich nicht zu fürchten. Sein Herz ist fest, voll Vertrauen auf den Herrn. Getrost ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er sieht seine Lust an seinen Bedrängern. Reichlich teilt er aus und spendet den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht fest für immer. Sein Horn ragt hoch empor in Ehren. Der Gottlose sieht es und ärgert sich. Er knirscht mit den Zähnen und vergeht. Der Gottlosen Wünsche bleiben unerfüllt. Lob und Dank sei dem Herrn. Ja, hier heißt es so wunderbar: Getrost ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er sieht seine Lust an seinen Feinden. Ja, hier ist noch vorher schon. Denn nimmermehr wird er wanken, der Gerechte. Wir sehen's, was hier alles kommt. Den Frommen geht er auf wie ein Licht in der Finsternis, als gnädig und barmherzig und gerecht. Glücklich der Mann, der Barmherzigkeit übt und darleiht. Er wird sein Recht behaupten vor Gericht, denn nimmermehr wird er wanken in Ewigkeit. In ewigem Gedächtnis bleibt der Gerechte. Vor bösem Verleumdung braucht er sie nicht zu fürchten. Sein Herz ist fest, voll Vertrauen auf den Herrn. Das ist es, Brüder und Schwestern. Auch wir brauchen uns nicht zu fürchten. Nein, sondern wir können getrost sein. Hier ruft es dieser Psalmist aus: Vor bösen Leumdung braucht er sich nicht zu fürchten. Sein Herz ist fest, voll Vertrauen auf den Herrn. Wer wirklich sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der braucht sich nicht zu fürchten. Der braucht sich nicht zu sorgen, denn er sorgt für ihn. Wenn wir nur dahin kommen können, dass wir das so im Glauben fassen können und dass wir unser Vertrauen in seine Hände legen und all unser Leben, dann wird der Herr alles wohl machen. Gelobt sei sein herrlicher und wunderbarer Name. Wohl dem Menschen, der den Herrn fürchtet, an seinen Geboten herzliche Freude hat. Ja, das Wort Gottes muss uns zur Freude werden. Und ich möchte sagen, auch das können wir uns nicht nehmen, sondern das muss der Geist Gottes bewirken. dass wir unsere Freude haben am Herrn, an seinem Wort. Ja, wer hat sie? Wer hat diese Freude? Haben wir sie empfangen oder haben wir sie nicht? Nur wenn wir keine Freude daran haben, dann lassen wir auch das Wort außer Acht. Aber wenn wir Freude daran haben, dann haben wir es alle Zeit vor unseren Augen und wir können gar nicht mehr ohne das Wort leben. Nein, wir müssen es alle Tage betrachten. Es ist unseres Fußes Leuchte geworden. Ja, wir können gar nicht mehr ohne das sein. Wir wissen, wir leben ja nicht nur in dieser Welt von dem Brot, was da irdisch ist, sondern das ist ja unsere Speise. Das ist ja, was der Herr uns gibt für unseren inneren Menschen. Sein Wort, Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Ja, wir sind so froh, dass wir auf den Herrn vertrauen dürfen, dass wir ganz und gar uns auf den Herrn stützen dürfen. Nun, manchmal ist vielleicht das Vertrauen noch nicht so fest da in dem Herrn, aber es sollte dahin kommen, dass wir so fest verankert und verwurzelt werden. Ja, und dann können wir in der Tat mit seiner Hilfe rechnen. Wir sehen alle diejenigen, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzten, die dem Herrn glaubten. Die gingen und sie waren froh für die Wege, die sie gehen durften mit dem Herrn. Und sie gaben nichts darum, wie es um ihnen ward nach außen hin. Sie setzten immer wieder ihr Vertrauen auf den Herrn. Und sie wussten, der Herr wird alles wohlführen und leiten. Wenn wir von David lesen, wie dieser Mann ja verzagt manchmal auch war und bedrängt in allen Dingen. Aber dann durfte er immer wieder sagen zum Schluss, der Herr ist meine Hilfe, er ist meine Kraft, er ist mir alles in allem. Und so dürfen auch wir es sagen. Vielleicht mag es immer nicht so aussehen, auch in unserem Leben, aber wir dürfen getrost sein in dem Herrn. Er ist uns alles in allem geworden. Und dafür sind wir fröhlich. Wenn wir im Psalm 13 zum Beispiel lesen hier, sagt ja David, wie lange noch, o Herr, willst du mich ganz verlassen oder vergessen? Wie lange dein Antlitz vor mir verhüllen? Wie lange noch soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer im Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange noch soll mein Feind sich gegen mich erheben? Blick her, erhöre mich, Herr, mein Gott. Lass die Augen mir wieder leuchten, dass zum Tode ich nicht entschlafe. Sonst rühmt sich mein Feind. Ich habe ihn überwältigt und meine Gegner jubeln, wenn ich wanke. Aber jetzt, da kommt der Vers. Doch nein, ich vertraue deiner Gnade. Jauchzen soll mein Herz ob deiner Hilfe. Singen will ich dem Herrn, dass er Gutes an mir getan. Ja, dieser Mann, er ging ja, wenn wir seinen ganzen Lebenslauf so betrachten, nicht auf so bequeme Wege, wie er sie vielleicht selbst gern gesehen hätte. Aber sie gingen. Und er hatte eins im Auge und im Sinn. Er wusste, an wem er sich wenden muss. Er wusste, wem er alles sagen und klagen kann. Er hat es dem Herrn gesagt. Und das ist das Beste, was man tun kann im Leben, dass man alles dem Herrn sagt. Nein, sagt er, doch nein, ich vertraue deiner Gnade. Und das ist vielleicht, was auch wir in diesen Tagen benötigen. Wir müssen der Gnade Gottes vertrauen und wissen, er sorgt für uns. Und mögen die Wege vielleicht noch so düster aussehen, alle Tage vielleicht mögen wir Kummer haben im Herzen und verschiedene Dinge mögen an uns herankommen und um uns sein. Und vielleicht mögen der Feinde viel sein, wie auch bei David. Aber Lob und Dank, doch nein, ich vertraue deiner Gnade. Jauchzen soll mein Herz, ob deiner Hilfe. Singen will ich dem Herrn, dass er Gutes an mir getan. Er war noch in all den Dingen drin, aber er fing schon an zu singen. Er hat schon die Gnade Gottes und die Hilfe Gottes gesehen. Und für alles Gute, was der Herr an ihm getan hat, da fing er an zu singen. Und wir sollten es das Gleiche tun. Zähl das Gute, das dir Gott getan. Wir sehen meistens diese Dinge gar nicht. Es ist so, dass der Böse sie uns verschleiern möchte, dass wir sie gar nicht sehen sollen. Aber der Herr hat Gutes an uns getan. Er hat Gutes an uns getan. Und dafür möchten wir ihm Lob singen und seinen heiligen Namen preisen und ihm die Ehre darbringen für alle. Er ist gut zu uns. Lob und Dank sei seinem Namen. Das ist so wunderbar hier, wie David sagt, doch nein, ich vertraue deiner Gnade. Er wusste, wenn er sich auf Menschen verlässt, dann ist er verlassen und dann ist er dahin. Aber er hat sich der Gnade Gottes anbefohlen. Teure Brüder und Schwestern, auch wir dürfen uns der Gnade Gottes anbefehlen und wissen, er wird alles wohl machen. Jauchzen soll mein Herz ob deiner Hilfe. Singen will ich dem Herrn, dass er Gutes an mir getan. Lob und Dank. Nun, ich weiß nicht, vielleicht kann es manch einer nicht sehen, was der Herr an ihm getan hat. Aber wenn ich zurückschaue, dann sehe ich all die wunderbaren Dinge, die der Herr in meinem Leben getan hat. Kannst du sie auch sehen, Bruder oder Schwester? Können wir die Dinge sehen, die guten Dinge, die Gott an uns getan hat? Oh ja, jauchzen soll mein Herz, ob deiner Hilfe. Ja, wir sind so froh, dass wir zu ihm kommen dürfen, dass er uns hilft, jeden Tag und jede Stunde. Auch heute Morgen möchten wir ihn preisen und ihm die Ehre darbringen. Ja, in dem Herzen, sagt dieser Liederdichter, glüht mir ein Glanz, strahlender als Sonnenlicht. Ja, das ist es. Möge es in uns allen so sein heute Morgen. Mögen wir zur Ehre seines heiligen Namens. Mögen wir nicht irgendwie niedergedrückt sein, sondern mögen wir alles von uns abwerfen und ihm die Ehre bringen und den Dank und den Preis. Wisst ihr, wenn wir uns so niederdrücken lassen, dann werden wir so belastet, so beschwert. Ja, wir wissen gar nicht, was wir zu tun haben. Dann werden wir träge und müde. Aber wenn wir alles von uns abwerfen, dann können wir uns erholen und dann können wir froh sein in ihm. Und dann belebt er uns aufs Neue. Und das ist, was wir heute Morgen wünschen, dass er sein Werk beleben möchte. Alle unsere Herzen, ob jung, ob alt, wer wir sein mögen, wenn wir in seine Gegenwart kommen, sind wir froh. Lasst uns doch aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und für deine Treue, Herr. Herr, wir sind so froh, dass wir auch heute Morgen wieder hier an diesem Orte weilen dürfen, um gemeinsam deinen teuren und heiligen Namen zu preisen, um dir die Lobgesänge darzubringen, Herr. Denn auch in uns hast du Großes getan und hast dich unser angenommen, Herr. Herr, du hast uns deine Gnade dargereicht und darum preisen wir dich und möchten dich Lob singen, Herr. Möchten dir zujauchzen und zujubeln, Herr. Wie ein David es tat, Herr, trotz in all seiner Bedrängnis, Herr, in all dem, was er war, Herr, er schaute auf zu dir, Herr, und wusste, Herr, seine Hilfe kommt von dir, dem lebendigen Gott. Herr, auch unsere Hilfe kommt von dir, dem Herrn des Himmels und der Erde. Sei uns nah auch heute Morgen. Segne uns weiter, Herr. Segne meine Brüder, Herr. Segne meine Schwestern. Segne alle, Herr, die gekommen sind, um mit uns und mit dir Gemeinschaft zu haben, Herr. Sei uns nah, Herr. Herr, wir möchten deine Herrlichkeit schauen heute Morgen, Herr. Oh, deine Schöne, Herr. Herr, wir möchten alles ablegen unter das Kreuz, Herr. Möchten uns dir so weihen aus der Tiefe unserer Herzen. Dir aus der Tiefe danken und preisen. Halleluja, deinem herrlichen Namen, Herr. Habe dein Wohlgefallen über uns heute Morgen und segne uns, Herr. Das ist unser aufrichtiges Verlangen. Halleluja. Preis sei deinem herrlichen Namen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Man brauchte dem allem gar nichts mehr zuzufügen? Wir haben schon kostbare Gedanken aus dem Worte Gottes gehört und freuen uns darüber. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Und glauben kann nur der, dem Gott Verheißungen gegeben hat. Glauben kann nur der, dem das Herz aufgetan, der seine Berufung und Erwählung festmachen kann. Es ist der auserwählte Teil, so haben wir es gehört, nicht die breite Masse, der auserwählte Teil. Er hat es erreicht, nicht aus Werken der Gerechtigkeit, aus Gnade. Als Bruder Ross das Wort las aus dem Psalm, ich glaube es war Psalm 13, dass David die Gnade gepriesen hat. Schon im Alten Testament war die Gnade das, was dem Volke geholfen hat. Nicht das Gesetz, die Gnade. Die Heilige Schrift sagt, das Gesetz ist durch Mose gekommen. Die Gnade und Wahrheit, aber durch Jesus Christus. Als Gott im Begriff war, oder das Gesetz, dem Mose gab, zog er an ihm mit seiner Herrlichkeit vorüber. Er rief ihm nicht zu, du wirst jetzt zu spüren bekommen, wie schlimm die Strafe des Gesetzes sein wird. Gott, der Herr, zieht während der Zeit des Gesetzes an Mose vorüber und ruft ihm sehr laut zu, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Dem Gesetzgeber hätte doch zugestanden, ihm die Härte des Gesetzes klarzumachen, dem Mose einzuschärfen, was auf ihn zukommt, was auf das Volk Israel zukommt, welche Verpflichtungen sie eingehen. Aber der Gesetzgeber ist seiner Gnade eingedenk. Seine Gnade bricht durch. Seine Liebe wird offenbar. Er muss das Gesetz geben, weil es erforderlich ist. Aber nur mit Mühe kann er seine Gnade zurückhalten. Nur mit Mühe kann er seine Liebe zurückbehalten. Bis das Gesetz ausgeführt und ausgerichtet hat, wozu es bestimmt war, damit dann die Gnade in ihrem vollen Maß hervorkommen kann und zur Auswirkung gelangt. Und ich glaube, das ist es, was uns alle bewegt. Nicht aus Werken des Gesetzes, damit sich kein Mensch rühmen kann. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir können durch das ganze Alte und Neue Testament gehen. Es war derselbe Gott, dieselbe Gnade und Liebe, die denen zuteil wurde, die ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben. Und wenn der Liederdichter von der Gnade singt, dann wissen wir, wovon er redet. Die Gnade triumphiert über das Gericht. Ja, die Gnade Gottes wird alles in unserem Leben wohlmachen. Im Glauben ist es schon wohlgemacht worden. Wenn wir all diese Schriftstellen lesen, der auserwählte Teil hat es erreicht, dann denken wir an Offenbarung 2 und 3, an die sieben Sendschreiben. Die Botschaft Gottes wird an die ganze Gemeinde gerichtet. Dann kommt die Verheißung an die Überwinder. Wer da überwindet, der wird dies alles ererben. Die Überwinder haben die Verheißung. Die Überwinder sind die Auserwählten. Sie sind es, mit denen Gott sich befassen kann und befassen wird, weil sie ihm glauben und vertrauen. Es kommt gar nicht darauf an, wie gut oder wie schlecht wir sind. Es kommt darauf an, ob wir Gott glauben. Nicht nur, ob wir an Gott glauben. An Gott glaubt selbst der Teufel. Das steht im Jakobusbrief geschrieben. An Gott glauben viele. Selbst brutalste Mörder glauben. Wenn von Abraham geschrieben steht, er glaubte Gott. Es steht nicht geschrieben, er glaubte an Gott. Es steht geschrieben, er glaubte Gott.
Er glaubte Gott. Und wir haben an dieser Stätte auf eines Wert gelegt, von Anfang an, dass nicht Menschen, sondern Gott zu Worte kommt. Damit unser Glaube auf Gottes Kraft beruhen kann, dass unser Glaube im Worte Gottes verankert ist, wie wir gehört haben aus dem Hebräerbrief, dass unser Anker des Glaubens bis hinter den Vorhang reicht in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Und wenn wir das alles aus Gnade in unserem Herzen aufgenommen haben, dann kann es nicht anders sein, als dass Gott über seinem Worte wacht, um es zu erfüllen. Und mag es uns manchmal gehen wie David, dass wir fast aus Verzweiflung sagen, Herr, wie lange soll es denn noch dauern? Wir können es doch nicht mehr ertragen. Und der Herr sagt uns, fasst euch in Geduld und harret aus im Glauben. Das haben wir gehört. Geduld und Glaube gehören zusammen. Ungeduld und Unglauben gehören auch wieder zusammen. Wer ungeduldig wird, ist im Grunde genommen im Unglauben gefangen. Wer Geduld hat, der glaubt. Abraham musste ausharren in Geduld. Er hat nicht alles verrückt gemacht um sich herum. Im Gegenteil, alle wurden gesegnet. Denn er hatte doch die Verheißung. Machen wir die Leute um uns herum verrückt mit diesem und jenem, beweist es doch, dass wir gar nicht glauben, dass wir ungeduldig sind, dass wir aus der Fassung geraten, dass uns alles aus den Händen fällt. Wer glaubt, hat Geduld, hart aus, vertraut seinem Gott. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die uns als Menschen aus dem Gleichgewicht werfen. Ich hatte ein Gespräch und die Frage tauchte auf, ja, darf man noch zum Arzt gehen? Darf man sich noch behandeln lassen? Darf man Medizin nehmen? Darf man dies oder jenes? Ich möchte Folgendes sagen. Jeder Mensch muss seinen Weg mit Gott gehen. Da kann einer den anderen überhaupt nichts sagen oder bestimmen. Der eine hat den Glauben, dass er ohne Arzt durchkommt. Und solange man gesund ist, geht das ja auch gut. Nicht? Das geht ja auch gut. Nicht? Da haben wir gar keine Sorge. Wer aber anders geführt wird, den sollte niemand verurteilen. Hut ab, wenn man ihn aufhat, vor jedem, der den direkten Glaubensweg in allem geht. Aber jetzt kommt eine teure Seele, und zwar mit einem Schrecken im Nacken. Entschuldigt, wenn ich das hier so sage, aber sind ja verschiedene Glieder an unserem Körper. Irgendjemand sagt, mein Fußnagel ist mir in den Zeh gewachsen, darf ich zum Arzt gehen? Da hört aller Spaß auf. Das ist doch keine Krankheit. Das ist eine Sache, die passieren kann und die abgeschafft werden muss. Wir haben manchmal Angst, wenn wir eine Erkältung haben, dass wir krank geworden sind. Ich weiß gar nicht, wie wir auf diese Gedanken kommen. Wenn ich in der Bibel lese, man brachte die Kranken zu Jesus, dann lese ich von Krüppeln, von Blinden, von Lahmen, von Tauben, von Stummen. Aber doch nicht von jemand, der eben mal die Grippe hatte. Oder ein, versteht ihr, was ich meine? Wir sind so schnell aus dem Gleichgewicht geworfen und sagen, ach du lieber Schreck, ist der liebe Gott mir jetzt böse, wenn der Arzt mir eben den Fußnagel entfernt, hab ich dann meinen Glauben verleugnet? Überhaupt nicht. Oder wollt ihr humpeln? Es ist doch besser, dass man vernünftig ist. Kinder, uns dürfen diese Dinge doch nicht passieren, dass wir extrem werden und dass wir nicht mehr normal zu denken vermögen. Alle Achtung vor jedem, der glauben kann. Aber es gibt Dinge, die den normalen Lauf zu nehmen haben. Und darüber spricht man gar nicht. Das tut man. Und dann ist es geschehen. Wenn irgendjemand meint, er kann ins Reformhaus gehen, um sich eine Flasche Burlizetin zu kaufen, damit er wieder etwas gestärkt wird, dafür ist er doch Gott und keinem anderen Rechenschaft schuldig. Das ist doch seine eigene Entscheidung. Versteht ihr, was ich meine? Wie sollen wir oder wohin sollen wir kommen, wenn wir anfangen, in dieser Weise zu denken oder zu handeln? Jeder Mensch, der gläubig ist, soll nicht nur Heilung am Körper oder an der Seele. Manchmal brauchen wir auch Heilung in unserem Denkvermögen, um richtig denken zu können, um alles recht einordnen zu können und uns nicht selber und anderen eine Not zu werden. Der Glaube ist vernünftig und handelt dementsprechend. Und auch das haben wir schon gesagt und wie ich es eben betonte. Die Krankheiten, von denen die Bibel berichtet, sind ganz handfester Art. Wenn jemand, und das können wir alle nachlesen, ich habe es vorhin gerade noch aufgeschlagen hier in Matthäus 15, es waren Krüppel, es waren Blinde, es waren Lahme, es war Not, direkte Not des Leibes. Und man kann überall nachlesen, wenn Leute zu Jesus gebracht wurden, dann nicht nur, weil sie eben mal gerade etwas Ungeschicktes gegessen hatten und im Magen nicht wohl empfanden, das war's nicht. Es waren Fälle, Kranke, Blinde, Lahme, Taube, Stumme, Gichtbrüchige, Gelähmte, Menschen, die irdisch am Leibe geschlagen waren, für die keine Hoffnung gewesen ist, sie brachte man zu Jesus und er half ihnen allen. Und dadurch erfüllte sich die Schrift, er trug ihre Krankheiten und lud auf sich ihre Schmerzen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber wenn jemand, und das möchte ich auch aus dem Grunde gesagt haben, damit wir uns nicht immer gleich geschlagen geben und uns ein Gewissen machen und sagen, jetzt hat der Feind uns geschlagen, jetzt haben wir den Glauben verleugnet, jetzt haben wir den Herrn betrübt. So schnell geht das alles gar nicht. Wenn sich jemand erkältet hat, dann ist das keine Betrübnis Gottes. Dann ist das eine Sache, die uns zugestoßen ist, die uns widerfahren ist, ohne dass wir darüber ein Wort verlieren sollten. Manchmal meine ich, dass wir Kleinigkeiten so überbewerten und überbetonen, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten. Eine Erkältung, das haben wir gesagt, sie dauert eine Woche ohne Arzt, 8 Tage mit Arzt, und dann ist sie wieder weg. Und wem ist geschadet worden? Keine Menschen. Die Sachen kommen und gehen, und wir danken unserem Gott. Manche machen sich ein Gewissen, wenn der Arzt sie krank schreiben muss. Ja, wenn man sich alle naslang krank schreiben lässt, darüber würde ich mir auch ein Gewissen machen. Aber wenn es sein muss, wozu nicht? Wenn es ohne geht, umso besser. Lasst uns Menschen sein, die vernünftig sind, die sich nicht vor anderen lächerlich machen, die auch nicht einander in Gewissensnot hineinbringen, sondern jeder gehe seinen Weg mit Gott. Ich sage noch einmal, wer ohne die Dinge auskommt, danke Gott jeden Tag erneut. Aber wer mal hier oder da im Glauben einen Weg geführt wird, den er vielleicht selber nicht versteht, dann machen wir uns doch kein Gewissen darüber und sagen, jetzt haben wir unseren Glauben verleugnet. So schnell geht das gar nicht. Aber der Feind, er kommt, und dann werden wir innerlich zerbrochen. Wir geben uns geschlagen. Wir fangen an zu jammern und zu klagen, ohne dass es sein müsste. Lasst uns im Glauben gehen, wie immer unser Weg auch sein mag. Und dann wird der Herr aus Gnaden mit uns allen sein und uns segnen. Der auserwählte Teil wird das Ziel erreichen. Die von Gott gerufenen und Gesegneten werden sein Wort hören, seine Verheißungen glauben. Sie werden aufgerichtet im Glauben und sie gehen vorwärts. Auch das ist hier gesagt worden heute Vormittag. Ganz gleich, wie wir im Moment fühlen mögen, das ändert doch gar nichts an den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Manchmal hat irgendjemand einen kleinen Unfall, ob mit dem Auto oder irgendwo, und schon kommt der Feind und sagt, ja, siehste, jetzt nicht wahr, wo bleibt jetzt dein Glaube? Was werden die Geschwister sagen? Das ist eine falsche Denkweise. Wer glaubt, der redet überhaupt nicht darüber. Der freut sich, dass er im Leben davongekommen ist und dass der Blechschaden wieder gemacht wird und dass man weitergehen kann mit unserem Gott. Was soll all dieser Kleinkram im Reiche Gottes? Wollen wir die Mücken seien und den Elefanten verschlucken? Lasst uns im Glauben vorwärts gehen und unserem Gott für alles Dank sagen in jeder Lage. David war es wohl, der wohl mal einen Schlag ins Gesicht bekommen hat. In dem Moment hat er sicherlich keine Psalmen, oder ist angespielt worden. Was war es nun gerade? Ist angespielt worden. Und er hätte große Vollmacht gehabt, da die Hand zu recken oder durch jemand anders ausführen zu lassen. Er sagt einfach, lasst ihn gewähren. Der Herr hat es ihm geheißen. Und damit war er fertig. Er hat mich tagelang da gesessen und gesagt, ja, mein Schreck, warum ist mir das jetzt passiert und was habe ich denn nun wieder getan und warum ist das nun wieder gewesen? Lieber Gott im Himmel, sei mir doch etwas gnädiger als bisher, nicht wahr? Das bereitet mir doch alles ganz große Sorgen. Das Sorge bereiten? Ich wüsste nicht wofür und weshalb. Unser Gott, wenn unser Gott sich mit all diesem Kleinkram, den wir manchmal zu haben, noch befassen. Es ist schon schlimm, dass wir uns damit befassen. Wenn er das auch noch tun sollte, ich wüsste nicht, was er dann als nächstes tun dürfte. Er hat genügend große Dinge, die er tun kann. Und wir sollten einmal begreifen, dass wir, und auch das ist schon gesagt worden, Gott Dank sagen in jeder Lage, denn alles, was geschieht, dient uns zum Besten. Wenn wir das nicht aus biblischer Sicht sehen, werden wir immer wieder neu mit uns selber, mit Gott und mit allen anderen im Zwiespalt sein. Werden rumrichten an diesem und an jenem, warum ist das jetzt so und warum nicht so, und die Dinge gehen Tag aus und Tag ein dahin, und wir werden immer älter, vergrämen uns und haben an der ganzen Sache überhaupt nichts geholfen. Wer glaubt, der ist ganz genießbar, der ist freundlich, der ist auch gütig durch die Güte Gottes, und es geht vorwärts im Glauben. Ich meine nicht, dass Abraham irgendeinem Menschen aufgefallen ist und dass er sich da beschwert hat, dass Gott nun nicht irgendwie schnell genug handelt und dass ihm die Dinge nicht so von der Hand gehen, wie er es gerne möchte. Von Abraham lesen wir, dass er Gott glaubte und dass er nicht stolperte im Unglauben. Und wer selber stolpert, über den können andere auch ganz schnell stolpern. Das wissen wir ganz genau. Wenn jemand stolpert und vielleicht noch dabei hinfällt und andere halten sich daran auf. Nein, wer glaubt, geht vorwärts. Wer glaubt, gibt Gott die Ehre. Der Anker des Glaubens ist fest in der Verheißung, die aus dem Heiligtum Gottes gekommen ist. Und darin ist unser Glaube begründet. Nicht in Gefühlen, nicht wie es uns im Augenblick gehen mag, nicht ob der Wagen ganz oder ob er kaputt ist, ob wir Arbeit haben oder nicht, ob wir Geld haben oder keins. Davon kann unser Glaube nicht abhängig sein. Der Glaube ist eine geistliche Sache, ist im überirdischen Bereich und ist uns als Geschenk Gottes in das Herz hineingelegt worden. Mit diesem Glauben gehen wir zu Bett, mit ihm stehen wir auf. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und deshalb wollen wir diesen Glaubensweg gehen, nichts irgendwie überbewerten, sondern unser Augenmerk auf Gott, auf sein Wort, auf die Verheißungen lenken, dass wir selber nicht stolpern und nicht anderen zum Stolperstein werden, sondern durch Glauben Gott ehren und gemeinsam vorwärts gehen, bis wir all die Dinge erlebt und empfangen haben, die Gott uns in seinem Worte verheißen hat. Mit Sicherheit hätte Abraham das Recht gehabt, nach Jahren doch zu sagen, Herr, wie steht's nun mit der Verheißung? Aber so haben wir es gehört. Da Gott bei keinem anderen schwören konnte, schwur er bei sich selbst. Um dem Abraham klar zu machen, ich habe geredet, und was ich gesagt habe, ist unabänderlich. Darauf kannst du dich verlassen. Das trifft ein. Den Zeitpunkt hatte Gott ja nicht gesagt. Und das müssen wir begreifen. Dass Gottes Wort absolut und die Dinge, die er verheißen hat, unabänderlich ist und sind. Aber den Zeitpunkt können wir nicht festlegen. Den hat er uns auch nicht gesagt. Denn das wäre dann ja gar kein Glaube mehr. Gott macht alle Dinge wohl und recht, wenn wir nur mit ganzem Herzen an ihm hangen, ihm völlig vertrauen und seine Verheißungen in unserem Herzen tragen. Und ihm danken alle Zeit, dass er sie uns gegeben hat. Es kann nämlich dahin kommen, dass wir ihm nicht danken für die Verheißungen, sondern herum tun, weil er sie nicht erfüllt. Und dann kann er sie ja gar nicht erfüllen, weil wir in dem Moment und in einer solchen Verfassung ja gar nicht in der Lage sind, sie überhaupt zu empfangen. Begreifen wir, was damit gemeint ist. Gottes Verheißungen sind doch nicht dazu da, dass man sie zerredet Dass man sagt, ja, warum sind sie jetzt noch nicht passiert? Warum ist das noch nicht so und das nicht anders? Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Doch wer da glaubt, wird finden. Als Menschen neigen wir schnell dazu, auch Bruder Frank, sich Gedanken zu machen, wann wird es, wie wird es, was soll sein. Aber das ist nur hier oben, das ist nicht in meinem Herzen. Auch wenn ich manchmal einen Ausspruch tue, der kommt nicht aus dem Herzen, der kommt vielleicht aus einer Verstandesüberlegung heraus, besonders dann, wenn er nicht zur Ehre Gottes angetan und wenn er nicht dazu dient, den Glauben der Gläubigen aufzubauen. Wenn ich mein Herz reden lasse, oh, da ist himmlische Musik. Da ist ein herrlicher Klang zu hören. Die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich mein Herz reden lasse, dann sehe ich schon manches, was man mit Augen noch nicht wahrnehmen kann. Möge es doch dahin kommen, dass wir einen Herzensglauben haben und dass wir, ehe wir reden, doch im Moment ganz schnell stille werden und überprüfen, ob wir jetzt aus dem Herzen und aus dem Glauben heraus sprechen oder ob wir aus dem Verstande, aus der Überlegung heraus etwas sagen möchten. Haben wir uns nicht alle schon manchmal bei diesen beiden Dingen ertappt? Oder bin ich der Einzige, der da zu Schulden gekommen ist? Ist euch das allen schon mal so gegangen? Darf ich euch bitten, mal die Hände zu? Hebt doch mal, wem ist das schon mal so und auch so gegangen? Ja, allen. Das ist es doch. Aber jetzt müssen wir unterscheiden. Was hat uns Segen gebracht? Und was hat uns Unsegen gebracht? Jedes Mal, wenn wir aus dem Verstande heraus durch unsere Überlegung die Dinge irgendwie reimen wollten, sind wir selber niedergeschlagen worden und haben andere des Glaubens beraubt. Jedes Mal aber, wenn wir den Geist Gottes in unserem Herzen zu Wort kommen ließen, war es anders. Dann sind andere im Glauben gestärkt und gefestigt worden. Wenn wir in dieser Vormittagsstunde nichts anderes gelernt haben, dann möge Gott uns von jetzt ab die klare Unterscheidung geben, dass wir, ehe wir reden, wissen, wer jetzt zu Worte kommt, ob der Geist Gottes in unserem Herzen zu Worte kommt, wie er auf den Verheißungen Gottes gegründet ist, oder ob wir jetzt drauf und dran sind, den Verstand zu Worte kommen zu lassen, das sollten wir uns jedes Mal doch überlegen. Denn das, was aus dem Verstande kommt, wird niemals geistliche Frucht tragen können. Im Gegenteil, es wird wieder an den Verstand gerichtet sein und Schaden wird entstehen. Wenn wir aber, wie Abraham, Zeugnis ablegen im Glauben und auf den Unsichtbaren schauen, als sähen wir ihn, ja dann haben wir es doch oft von Bruder Brenim gehört. Er sagt, ich kann Abraham sehen. Er sagte, Sarah, komm, lass uns schon die Windeln, lass uns alles schon holen und alles zubereiten, denn Gott hat gesagt, wir werden einen Sohn haben. Auch Sarah hätte sagen können, nun Abraham, es sind ja schon einige Jahre vergangen, wir haben alles hier bereitet für das Kind, wie du gesagt hast, dass Gott verheißen hat. Was ist nun mit dir los? Bei Schwestern, bei Frauen nichts, dass wir dem schwächeren Geschlecht nachsagen wollen, aber es kann manchmal recht bohrend sein, was da gesagt wird. Und man hätte schon sagen, wie lange wird die Sache nun noch dauern? Ich kann Abraham sagen hören. Wie lange, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Wer zu mir geredet hat, dessen Wort ist wahrhaftig und gewiss, jetzt und in Ewigkeit. Und es wird geschehen, wie er gesprochen hat. Und dabei sind wir schon wieder beim Anfang des Neuen Testaments. Mir geschehe, wie du geredet hast. O selig, die du die Verheißung geglaubt hast. Nur da, wo die Verheißungen Gottes geglaubt werden und wo man auf ihre Erfüllung wartet, da wird der Geist Gottes zur rechten Zeit lebendig machen und das Wort aus Gnaden erfüllen. Der auserwählte Teil aus Israel hat es damals erreicht, der auserwählte Teil aus den Nationen wird es durch die Gnade Gottes erreichen. Auch wir in dieser Zeit, und ich hoffe nicht, dass irgendjemand den Gedanken in sich aufkommen lässt, naja, die nehmen sich allerhand heraus. Hier nimmt sich niemand etwas heraus. Wir sind Gott nur dankbar, dass er mit uns durch sein Wort und durch seinen Geist geredet hat. Wie er damals mit Abraham geredet hat und mit seinen Knechten und Propheten, mit seinem Volk, durch die ganze Zeitspanne hindurch. Glauben kann nur der, mit dem Gott geredet hat. Glauben kann nur der, dem der Herr die Verheißungen geschenkt hat. Man kann nicht einfach glauben. Das geht nicht. Ja, man kann glauben, aber wer weiß, was glauben. Wer glauben will, wie die Schrift gesagt hat, der muss zuerst die Verheißungen des Wortes Gottes in einem feinen und guten Herzen aufnehmen. Und den Rest wird Gott aus Gnaden in uns allen tun. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Von ganzem Herzen danken wir dir für deine Treue, die du deinem gesamten Volke von Anbeginn gehalten und bewahrt hast. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, für alles und bitten dich, treuer Gott, mach uns zu Menschen, die in deinen Wegen wandeln, zu Menschen, die dir glauben und vertrauen, die dein Wort im Herzen bewegen, die deinen Geist darin sprechen lassen und zu Worte kommen. Treuer Gott, nimm uns alle hin, o Herr, dass wir einander auferbauen könnten in deiner Liebe, o Herr. Wir danken dir für dein auserwähltes Volk, für deine bluterkaufte Schar, für alle diejenigen, die du in dieser Zeit dazu bestimmt hast, dein Wort, deine Verheißungen zu hören und auch zu glauben. Möge dein Segen auf uns allen aus Gnaden ruhen. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.